Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich würde mal sagen, long time no see. Bastian und ich haben eine kleine Pause gemacht, weil bei uns am Ayurveda Campus so unglaublich viel los war und wir ein wirklich so wundervolles Jahr insgesamt hatten. Wir sind jetzt gerade schon im November angekommen, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Und gerade gestern hatten wir zum Beispiel ein super, super schönes Webinar, was Bastian gehalten hat. Es ging um die geistigen Doshas und wir hatten über 800 Webinar-Anmeldungen. Also unglaublich. Das heißt, falls du bei sowas nächstes Mal dabei sein möchtest, melde dich auf jeden Fall in unserem Newsletter an. Dann wirst du natürlich informiert, wenn wir so coole Events haben, wie beispielsweise eben das Webinar gestern. Und jetzt freuen wir uns dafür aber umso mehr, endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar dreht sich unsere Folge heute um die körperlichen Gunas. Bastian, vielleicht als allererstes Mal, magst du dieses super, super wichtige Grundkonzept überhaupt einmal erst einführend erklären, für alle, denen das jetzt gerade vielleicht noch nicht so viel sagt?
Ja, sehr gerne. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass dieses Konzept von Guna, was wir auch gleich erklären werden, das ist erst relativ spät durch mich durchgedrungen, sage ich jetzt einmal, nachdem ich mich auch schon länger mit Ayurveda befasst habe, weil es nicht unbedingt Teil ist einer jeden Ayurveda-Ausbildung. Eigentlich ist es wirklich eher so der medizinische Aspekt und der tiefergehende Aspekt der Ayurveda-Medizin. Und nachdem ich das für mich entdeckt habe, hat die Ayurveda-Therapie erst wirklich für mich in der Tiefe und in der Individualisierung und Nachhaltigkeit sich wirklich neu erschlossen. Das heißt, die Kraft, die da drinnen liegt, die ist enorm. Und gleichzeitig ist es schade, dass das in der modernen Ayurveda-Szene, in der Laienliteratur und größtenteils in vielen Beiträgen im Internet, dass es an sich total du weißt, was ich meine. Das taucht kaum auf.
Ja, es fällt unter den Tisch.
oder den Teppich gekehrt auch, ne? Oder über den Tisch ziehen.
Genau. Ja, stimmt.
Genau. Also, die Gunas sind letztendlich Dreh- und Angelpunkt von allem. Sie stehen noch vor den Doshas. Das heißt, um die Doshas erst wirklich zu verstehen und am Menschen analysieren zu können und ausgleichen zu können, brauchen wir tatsächlich die Gunas. Also die Gunas sind die Qualitäten und Eigenschaften der Natur, die überall vorkommen. Sie stehen sogar noch vor den Elementen, vor den Naturelementen, vor den fünf. Und was machen die Gunas und warum sind sie so wichtig? Sie beschreiben bestimmte Eigenschaften. Es gibt 20 klassische Haupteigenschaften, die Ayurveda erwähnt, und darüber hinaus noch viele, viele mehr, bis zu 100 Eigenschaften. Aber wenn wir diese Eigenschaften in der Natur und an uns selbst verstehen, erst dann können wir die Elemente und die Doshas und den Menschen verstehen. Das erstmal so als grobe Einführung.
Ja, super, super schön. Sehr, sehr spannend. Magst du vielleicht mal ein paar Beispiele nennen für die Gunas, also für Eigenschaften? Wir, wie du schon gerade gesagt hast, sprechen ja von diesen 20 Hauptgunas sozusagen. Aber ich würde mal sagen, in der Therapie sind ja 6 davon nochmal besonders wichtig. Magst du das die vielleicht einfach mal nennen, damit wir auch so ein kleines Beispiel haben für Leute, die jetzt gerade denken so, okay, Eigenschaften, ja, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Nehmen wir mal als Beispiel unser Vata Dosha. Und die übliche Herangehensweise im Laien Ayurveda ist zu sagen, ich fühle mich vielleicht irgendwie ein bisschen ausgezehrt oder ich bin irgendwie Habe diese und jene Probleme, zum Beispiel Verstopfung. Und das muss das Vata-Dosha sein. Und deswegen tue ich alles, um jetzt das Vata-Dosha zu balancieren. Mit Ashwagandha, ja, so eine Heilpflanze, mit warmem Wasser und so weiter. Allerdings ist das Konzept von Dosha eine Allgemeinisierung, eine Verallgemeinerung von ja, letztendlich Eigenschaften und noch relativ unkonkret. Wenn wir jetzt unseren Menschen mit der Verstopfung einmal nehmen, dann verbirgt sich hinter dieser Verstopfung und potenziellen Vata-Symptom eine ganz konkrete Eigenschaft, die wir auch ganz konkret behandeln dürfen. Und das könnte zum Beispiel die Eigenschaft trocken sein. Trocken ist nämlich eine Eigenschaft jetzt von Vata, die im Darm eben die Verstopfung fördern kann. Und angenommen, wir würden jetzt viele Sachen tun, die Vata reduzieren, zum Beispiel ja, Ashwagandha zu uns nehmen, dann ist das nicht unbedingt erfolgsversprechend, weil wir Vata behandeln, aber unkonkret mit Ashwagandha in dem Fall, welches nicht unbedingt die Eigenschaft hat, zu befeuchten im Darm. Das heißt, um eine Therapie wirklich individuell zu gestalten, müssen wir das, die Eigenschaft ganz konkret herausfinden, die in uns erhöht ist. Und daran haben wir, wie du, Laura, sagst, drei Hauptguna-Paare. Es gibt noch weitere wichtige Guna-Paare, aber an drei Haupt-Guna-Paaren können wir schon sehr viel festmachen. Und das ist, wie schon eben gesagt, dass die Eigenschaft trocken und feucht. Also das ist ein Gegensatzpaar. Das heißt, wenn wir eine Trockenheitsproblematik haben, im Darm zum Beispiel oder in der Haut oder im Gelenk, wenn ein Gelenk trocken ist, dann kann es sich zu einer degenerativen Erkrankung hin entwickeln, sprich Arthrose. Aber jedes Gewebe kann irgendwann trocken werden, wenn diese Eigenschaft dauerhaft zu stark ist durch Lebensweise, Ernährung und Psyche. So können auch bestimmte nervliche und neuronale Strukturen trocken werden nach ayurvedischem Denken, dadurch, dass sie dann degenerieren, also quasi schrumpfen. Das haben wir bei der Erkrankung Morbus Parkinson beispielsweise, wo bestimmte Hirnareale quasi degenerieren durch Trockenheit, ayurvedisch gesagt. Und ja, das Gegensatzpaar dazu ist feucht und schleimig. Wir brauchen also bei bestimmten Erkrankungen genau diese entgegengesetzte Eigenschaft. Aber jede Eigenschaft hat positive Aspekte, die wir irgendwo brauchen. Wir brauchen das Trockene auch im Körper, um Flüssigkeiten zu resorbieren. Wir brauchen das Feuchte, um innerlich geschmeidig zu sein. Aber auch wenn das Feuchte zu stark wird und das Schleimige zu stark wird, dann haben wir auch bestimmte Probleme. Das ist dieses eine Gegensatzpaar, trocken und feucht. Und dann haben wir leicht und schwer als zweites Hauptguna-Paar. Und das ist das Interessante, dass zum Beispiel die Eigenschaft schwer auch eine Verstopfung hervorrufen kann. Dann ist sie eben Kapha assoziiert. Ein schweres, eine Eigenschaft von Kapha. Und das kann auch zu einer Verstopfung führen. Und deswegen ist Verstopfung nicht gleich Verstopfung und kann nicht irgendwie universell bei jedem gleich behandelt werden. Es kann sein, dass wir die Schwere reduzieren dürfen durch leicht machende Therapien. Das ist dann das Gegensatz Guna. Gleichzeitig kann leicht auch in uns was Positives bewirken, aber wenn wir zu viel Leichtigkeit haben, dann kann es uns innerlich auch unruhig machen. Also, das ist auch diese Dimension eines Gunas. Wir brauchen es funktionell. Sobald es zu stark wird, macht es Probleme. Das ist der Inbegriff auch vom Dosha-Denken, jetzt eben ganz spezifisch. Wir haben also trocken und schleimig, leicht und schwer und dann haben wir noch heiß und kalt als ein Gegensatz Guna-Paar, die sich quasi gegenseitig ausgleichen. Hitze brauchen wir für den Stoffwechsel. Wird die Hitze in uns zu stark durch ungünstige Ernährung oder psychische Aspekte auch, können sich Entzündungen entwickeln. Und Kälte, kalt brauchen wir auch. Es ist so ein ausgleichender Pol, führt einfach auch so bei bestimmten ja, nervlichen Prozessen oder auch in den Geschlechtsorganen brauchen wir das Kalte, um sch zu schützen, um Strukturen zu schützen. Aber wenn die Kälte zu stark wird, dann haben wir Gefäßverengung und dann haben wir wieder Durchblutungsstörungen, degenerative Prozesse, die im Gange sind und so weiter.
Super spannend. Danke, dass du auch direkt Beispiele dazu genannt hast. Das ist natürlich immer sehr, sehr wertvoll. Können wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen konkreter werden? Weil natürlich fragen sich jetzt wahrscheinlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen, na ja, wie erkenne ich denn wirklich solche Gunas an mir selbst? Also du hast schon das Beispiel mit dem Stuhlgang, beschrieben. Können wir da vielleicht noch ein paar weitere Beispiele nennen? Fällt dir da noch was ein?
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist die Betrachtung der Analyse der Gunas durch Beobachtung feststellbar. Das ist ja der Inbegriff in der Ayurveda-Diagnostik, dass wir Dinge beobachten. Beobachten heißt zum einen, dass wir Dinge sehen, visuell, und wir können Phänomene des Weiteren mit allen Sinnen erfassen. Wir können sie auch fühlen, also tasten. Wir können manche Dinge auch hören, schmecken und riechen. Und das ist das Schöne daran, dass wir mit der Ayurveda-Medizin und jetzt mit der Ayurveda-Diagnostik da mit den Sinnen uns selbst erforschen können. Und wenn wir jetzt beispielsweise den visuellen Kanal uns einmal heranziehen und fragen, was können wir denn alles sehen an den Eigenschaften, dann können wir schon allein mit diesem erstbenannten Guna-Paar trocken und feucht sehr viel an uns tagtäglich erkennen. Wenn wir beispielsweise unsere Zunge anschauen und sie beobachten, können wir uns regelmäßig fragen, ist sie jetzt trocken oder ist sie erfeucht? Und das gibt einen Rückschluss darauf, wie unser Inneres, auch unser Verdauungstrakt von dieser Qualität mit involviert ist. Die Zunge ist ja ein Spiegel. Genauso auch die Haut, die wir uns anschauen können. Einerseits an großen Flächen am Körper, aber auch an den Gelenken. Insbesondere an den Gelenken, wie die Haut an den Gelenken beschaffen ist, sagt sehr viel über das Innere aus. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass bei manchen Menschen gerade die Gelenke irgendwie mehr trocken sind, also die Haut ringsherum. Ja, und wir können auch unseren Stuhl tagtäglich auch beobachten von dieser Qualität trocken oder feucht. Wie ist das, ne? Also allein vom Sehen können wir unglaublich viel wahrnehmen in uns und an anderen. Und ja, das geht mit den Sinnen weiter. Auch das Fühlen, also man kann es jetzt vom Tasten aus sehen oder auch vom inneren Befinden. Wenn wir jetzt die Eigenschaft leicht und schwer heranziehen, wie fühlen wir uns morgens nach dem Aufstehen? Wie fühlen wir uns nach dem Essen? Wie fühlen wir uns, wenn wir abends zu Bett gehen? Fühlen wir uns, währenddessen wir versuchen einzuschlafen oder hoffentlich schnell einschlafen, so wie es sein darf? Fühlen wir da diese natürliche Schwere oder ist da eine störende Leichtigkeit in dem Moment? Genau, und genau das auch mit der Hitze und der Kälte. Wie sind meine Hände? Wenn ich mir meine eigenen Hände auf meinen Bauch lege, was fühle ich da? Fühle ich warme Hände, fühle ich kalte Hände? Idealerweise sind die Temperatur von Bauch und Hände gleich. Also, dass man eigentlich da keinen Unterschied spürt. Ja. Oder auch wenn man seine Hände an seine Wangen hält, spürt man da seine kalten Hände oder spürt man auch im Gegensatz seine warmen Wangen? Idealerweise ist das auch sehr ähnlich. Du kennst vielleicht das Sprichwort, was ist das Sprichwort? Ja, warme Füße und kühler Kopf. Also wir halten jetzt nicht unsere Füße an den Kopf, um den Vergleich zu haben, aber das geht in die Richtung, dass wir wahrnehmen, wie sind unsere Zustände innerlich. Genau, und das geht in die auch, Ayurveda sagt, dass der Kopf jetzt eher kühl gehalten werden sollte, aber streng genommen ist es so, dass die Temperatur von Handflächen und Kopf ähnlich sein sollten, nach ayurvedischem Denken. Ja, so haben wir ein paar Beispiele schon mal.
Ja, super spannend. Ich finde, was du da jetzt natürlich so sehr, sehr schön herausgearbeitet hast, ist, dass Ayurveda eben einfach dieses sehr, sehr sinnliche System ist in dem Sinne. Ja, also die Sinne spielen im Ayurveda eben einfach diese riesige Rolle und wir lenken immer wieder den Fokus dahin. Das hat ja auch ganz viel mit Achtsamkeit in dem Moment zu tun, dass wir das wahrnehmen, was in uns ist, aber eben auch das wahrnehmen, was um uns herum ist. Und darauf würde ich auch gerne nochmal einnehmen. Weil die Gunas beschreiben ja tatsächlich nicht nur den Körper, darauf wollen wir uns jetzt hier natürlich fokussieren. Aber magst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie man die Gunas denn auch in der Umwelt eigentlich erkennen kann?
Ja, gerne, auf jeden Fall. Also, das ist ja so das Besondere im Ayurveda, dass wir uns nicht nur selbst als das Universum sehen, sondern die Natur mit einschließen. Und wenn wir jetzt und allein unsere Jahreszeiten nehmen und jetzt heute, wo wir die Folge aufnehmen, befinden wir uns gerade im Herbst und da können wir natürlich auch Qualitäten beobachten. Und wie zum Beispiel die Blätter jetzt rot werden. Und die Eigenschaft rot, das ist auch dem Feuerelement zuzuordnen und spricht also auch für das Pitta-Dosha in dem Moment. Und so ist es auch tatsächlich, wie Ayurveda es beschreibt, eine Zeit, wo das Pitta vielleicht nochmal stärker irgendwie hochkommt. Gerade bei Menschen, die schon mehr diese Qualität in sich haben. Aber auch dadurch, dass jetzt die Blätter fallen und schon jetzt großen Teil eben gefallen sind, auf dem Boden liegen und jetzt quasi mit der Erde verschmelzen, sich auflösen, ist ganz klar auch, dass das Vata-Dosha mit dabei. Jetzt kommt die Leichtigkeit aber auch mit rein als Guna. Das heißt, es löst sich auf, es wird leicht. Und das ist in der Außenwelt wie in der Innenwelt zu dieser Jahreszeit. Eigentlich gibt es da auch nicht wirklich eine Trennung zwischen der Natur und uns selbst. Und so können wir es auf die Jahreszeiten und die Phänomene, die wir da sehen, auf jede Jahreszeit übertragen. Auch auf die Tageszeiten, die wir wahrnehmen können zu den jeweiligen Dosha-Zyklen. Aber Laura, vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen, also dazu.
Ja, also bei den Gunas in der Umwelt ist, da geht es, wie wir schon gesagt haben, halt ganz viel einfach um dieses Wahrnehmen, ab von, und das fand ich, hast du gerade sehr schön gesagt, ab von unserer, ja, ich sag mal, etwas eingeengten Sichtweise, dass bestimmte Doshas eben einfach immer zu bestimmten Jahreszeiten wirken. Natürlich kennen wir diese Rhythmen, ne, dass beispielsweise im Frühjahr das Kapha-Dosha zunimmt und es hat auch alles seine Berechtigung. Aber viel schöner finde ich eben, wenn wir tatsächlich jeden Tag uns mit der Natur verbinden, rausgehen und schauen, okay, was ist denn jetzt hier gerade wirklich am präsentesten? Also welche Gunas kann ich erkennen? Ne? Also ist es mehr das Luftelement, weil es ist hier jetzt gerade total windig und dann auch einfach darauf achten, was macht das denn mit mir? Also spüre ich dadurch vielleicht auch, dass das Luftelement sich in mir etwas, dass das etwas zunimmt und falls das so ist, wie kann ich das dann für mich ausgleichen und ja, mich zum einen mit der Natur verbinden, aber gleichzeitig eben auch schauen, welchen Einfluss hat das auf mich und wie darf ich gegebenenfalls eben auch mal ein bisschen gegensteuern an der Stelle. Das finde ich, ja, hast du eben mit dem Pitta und dem Vata auch schon total schön erklärt, mit dem Bild von den Bäumen und den Blättern, die darunter fallen. Ja.
Genau. Deine Ergänzung finde ich auch sehr, sehr schön. Wow.
Ja. Dann lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen mehr in die therapeutische Richtung gehen und über die Krankheitsbehandlung sprechen. Denn da spielen die Gunas ja auch eine große Rolle. Und magst du da vielleicht mal die Bedeutung innerhalb dieser Krankheitsbehandlung noch mal etwas mehr herausarbeiten für uns?
Ja, gerne. Das Grundprinzip, glaube ich, ist euch jetzt auch schon bekannt, dass wir, wenn ein Guna offensichtlich zu stark ist, wie zum Beispiel die Trockenheit, jetzt im Darm oder im Gelenk, dass wir grundsätzlich ein entgegengesetztes Guna, also das entgegengesetzte Guna fördern, jetzt zum Beispiel die innere Feuchtigkeit für eine Verstopfung oder für eine degenerative Gelenkserkrankung oder neurodegenerative Erkrankung. Da brauchen wir diese innere Geschmeidigkeit im Darm. Zum Beispiel auch bei der Erkrankung Morbus Parkinson, wo Trockenheit mit einer entscheidende Rolle spielt, dürfen wir das auch gezielt an der Quelle fördern. Und die Quelle ist der Darm im Ayurveda, die Quelle, wo die Gunas quasi entspringen. Sie werden von verschiedenen Faktoren provoziert und akkumuliert, aber von wo aus sie auswandern ins Gewebe, das ist unser Zentrum im Körper, das Verdauungstrakt. Und das ist der erste Punkt, das entgegengesetzte, gezielt fördern im Verdauungstrakt, aber auch an dem Ort der Manifestation, das heißt im Gewebe. Beispielsweise bei der neurodegenerativen Erkrankung würden wir auch die Geschmeidigkeit und das Feuchteprinzip möglichst von außen herantragen. Dazu gibt es dann beispielsweise nasale Ölungen und Ölungen, die wir über die Ohren durchführen. Ölungen, wo der Kopf in Öl badet und bestimmte Kräuteressenzen mit der Eigenschaft befeuchtend in einer intensiven Therapie angewendet werden. Das ist so das Grundprinzip, dass wir die Quelle, also den Gastrointestinaltrakt einerseits gezielt behandeln, dann die Lokalisation der Störung behandeln. Und jetzt ist aber auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Jede Erkrankung hat nicht nur ein Guna, was gestört ist. In der Regel sind verschiedene Gunas beteiligt. Und ja, das kann einerseits vom gleichen Dosha sein, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Parkinson-Erkrankung, wo wir die Eigenschaft trocken haben vom Vata-Dosha, aber auch die Eigenschaft kalt mit dabei sein kann, ein geschwächter Stoffwechsel mit einer Rolle spielen kann. Und dann ist es ein Dosha-Vata und dann behandeln wir eben auch das Dosha noch globaler. Das macht bei verschiedenen Erkrankungen Sinn. Häufig sind aber auch Gunas anderer Doshas beteiligt. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Erkrankung Schuppenflechte. Hier ist einerseits das Kapha-Dosha involviert, insbesondere mit der Eigenschaft Schwere, weil diese Erkrankung, die Schuppenflechte, eine Verhornungsstörung darstellt, wo zu viel Hornschicht gebildet wird aufgrund zu viel innerer Schwere, die auch von innen her kommt. Aber gleichzeitig haben wir es auch mit einer Trockenheitsproblematik zu tun. Und diese Trockenheit ist dann wiederum auf Vata assoziiert. Dann können aber auch noch entzündliche Faktoren möglicherweise dazukommen. Und schon haben wir ein sehr komplexes Bild von Gunas. Und da braucht es dann schon eine sehr spezifischere Therapiestrategie, die im Detail ausgeheckt werden darf von einer Ayurveda-Therapeutin, einer erfahrenen oder ein Ayurveda-Heilpraktiker. Und darin liegt dann die Kunst der Ayurveda-Medizin, aber da gibt es wirklich auch ganz klare Herangehensweisen und Strategien.
Ja, super, super spannend. Und ich wette, die ein oder andere möchte jetzt diese Strategien alle wissen. Dann kann ich euch auf jeden Fall herzlich einladen, die Seminare bei uns am Ayurveda Campus zu besuchen, denn da werdet ihr natürlich genau das lernen und eben auch diese ganzheitliche Therapie erlernen, denn das ist natürlich nicht mit dem Podcast getan. Wir hoffen, dass wir euch hier mal für euren Alltag ganz, ganz viel Inspiration mitgeben und euch ja vielleicht Lust machen, natürlich auch weiterzumachen. Bastian, wir haben dieses Thema jetzt schon ganz schön gut, finde ich, besprochen. Fällt dir jetzt hier zum Ende dieser Folge hin noch etwas ein, was du ergänzen möchtest oder was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was du als wichtig ansiehst?
Ach du, je mehr ich überlege, desto weniger fällt mir dazu ein.
Ja. Sehr schön. Desto weniger fällt dir dazu ein. Okay, ich würde sagen, dann sind wir hier an der Stelle ganz rund zum Abschluss gekommen. Ich hoffe, dir hat die Folge viel Freude gemacht. Du konntest noch den ein oder anderen Aspekt für dich mitnehmen. Du schaust jetzt hoffentlich heute und in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen genauer auf dich und schaust, welche Gunas du vielleicht bei dir gerade feststellst. Und wir wünschen dir noch einen ganz wundervollen Tag und bis bald.
Bis bald.